Kein Urlaubsantrag, kein Chef, der dir über die Schulter schaut, kein fixes Gehalt, aber auch höhere Provisionen. Freier Handelsvertreter zu sein, klingt erstmal nach maximaler Freiheit und ja, genau das ist es auch, aber diese Freiheit hat halt auch ihren Preis. Und dafür ist die heutige Folge da, denn in dieser Folge sprechen wir darüber, was du wissen musst, bevor du diesen Weg einschlägst, was ein freier Handelsvertreter überhaupt ist, was du persönlich mitbringen musst, wie du Kunden findest und dir Struktur aufbaust, also vor allem auch die Dinge, die viele komplett unterschätzen. Und da kann ich wirklich am besten aus meiner eigenen Erfahrung berichten, denn ich bin selber seit 3 Jahren freie Handelsvertreterin. In diesem Sinne, ich wünsche viel Spaß und wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und das richtige Verkäufer-Mindset. Alle meine Tipps und Methoden habe ich selbst getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selbst nämlich noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche für Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also sicher sein, dass diese Ratschläge hier nicht einfach nur blanker, veralteter 1990-Theorie entsprechen, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und bevor wir in das heutige Kernthema einsteigen, worauf ich mich besonders freue, weil ich hier die Praxis nahesten Einblicke geben kann. Ich bin selbst nämlich seit 3 Jahren freie Handelsvertreterin und mich hat kürzlich auf LinkedIn eine Nachricht erreicht, die genau diese Frage hier beinhaltet. Hey, wie startet man eigentlich? Was ist das genau? Was muss man beachten? Etc. etc. Das gebe ich euch heute wirklich Schritt für Schritt mit an die Hand, erkläre die Unterschiede, die Vorteile, wichtige Dinge, die zu beachten sind, und das werden wir heute auf jeden Fall alles besprechen. Bevor wir einsteigen, habe ich an der Stelle noch eine kleine Bitte an euch da draußen. Wenn dir der Podcast Mehrwert bringt und du überzeugt bist von diesen Inhalten hier, die ich jede Woche schon seit 3,5 Jahren produziere, dann würde es mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform hinterlässt. Das hilft nicht nur mir dabei, ein gewisses Feedback zu bekommen, sondern hilft vor allem dabei, meinen Podcast weiter in die Sichtbarkeit zu verhelfen. Wir haben vor 2 Wochen die 10.000 Zuhörer geknackt. Es ist wirklich ein wahnsinniger Meilenstein. Ich bin da so unglaublich dankbar für. Ja, ich stecke da jede Woche Arbeit rein, aber es braucht natürlich auch auf der anderen Seite ja Zuhörende, die meine Inhalte konsumieren, und das freut mich einfach nur extrem. Und ja, da hier die Reise, die hat erst begonnen. Also ich will auf jeden Fall jahrelang weitermachen. Ich habe jetzt kein irgendwie Ablaufdatum oder sowas. Und ja, Bewertungen sind einfach ein unglaublich riesiger Ranking-Indikator auf allen Podcast-Plattformen. Und ja, das würde mir einfach weiterhelfen, diese Zahl vielleicht auf die 20, 30, 50, wenn nicht sogar 100.000 zu bringen. Das ist auf jeden Fall eins meiner weiteren Ziele. Und vielen lieben Dank auch an der Stelle an all diejenigen, die bereits eine Bewertung dagelassen haben. Nochmal kurzer Hinweis an die Spotify-Zuhörer. Spotify hat diese Bewertungsfunktion tatsächlich ein bisschen versteckt, finde ich unglücklich, aber ist schnell gelöst. Wenn ihr auf die Show draufklickt, dann seht ihr den Sterneschnitt. Einen halben Zentimeter weiter rechts findet ihr 3 Punkte, da klickt ihr drauf und dann öffnet sich so ein Dropdown-Menü und dann steht da Show bewerten. Dann könnt ihr mit einem Klick eure Sternebewertung abgeben, da müsst ihr noch nicht mal einen Text dazu schreiben, ist wirklich innerhalb von 3 Sekunden erledigt, hat aber massivste Auswirkungen hier auf die Sichtbarkeit meines Podcastes. Ja, und hilft mir auf jeden Fall, wie gesagt, extrem weiter. Gut, jetzt haben wir genug Vorwort geleistet, lasst uns mal gerne in das heutige Thema einsteigen, und heute wird es tatsächlich ein bisschen persönlicher, weil mich vor kurzem eine Nachricht auf LinkedIn erreicht hat, und zwar genau zu diesem Thema hier, also Einstieg als freier Handelsvertreter, Kunden finden, Netzwerk aufbauen, Struktur schaffen, wichtige Dinge zu beachten, und ich dachte mir, das ist teilweise ja wirklich ein wichtiges Thema und darüber müssen wir mal ausführlich sprechen. Weil ich nämlich selbst seit 3 Jahren Handelsvertreterin bin und ich nehme dich heute einfach mal mit in meine Gedanken, meine Erfahrungen und auch in die Dinge, die ich am Anfang komplett unterschätzt habe und gerne früher gewusst hätte, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und wenn du gerade überlegst, diesen Schritt zu gehen oder vielleicht schon mittendrin steckst, dann ist diese Folge heute genau richtig und auch wichtig für dich. Und bevor wir in die wichtigen Learnings und auch Erfahrungseinblicke einsteigen, möchte ich mal ganz am Anfang starten, und zwar mit der Definition. Was ist denn überhaupt ein freier Handelsvertreter? Ein freier Handelsvertreter ist laut § 84 HGB eine selbstständige Person, die für ein Unternehmen Geschäfte vermittelt oder abschließt. Also ganz konkret, Du verkaufst Produkte oder Dienstleistungen für ein Unternehmen, aber du bist nicht angestellt. Also du bekommst kein fixes Gehalt, sondern arbeitest auf Provision und damit kommt natürlich auch das Risiko bei dir an. Und dieses Modell gibt es tatsächlich in super vielen Branchen, also von Versicherungen über Medien bis hin zu Software oder technischem Vertrieb. Also nichts extrem Exotisches, sondern ein ziemlich etabliertes Modell, was vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit gerückt ist, beziehungsweise so ein bisschen in den Hintergrund, ja, weil einfach immer mehr Menschen so ein bisschen, vor allem im Vertrieb, nach Sicherheit suchen, Risiko minimieren wollen, vor allem in Zeiten wie diesen, ne, ist ja klar, also Selbstständigkeit hat einfach auch riesige Nachteile, die werden wir heute auch ehrlicherweise besprechen und aber es ist trotzdem immer noch sehr typabhängig und ich persönlich finde auch extrem chancenreich, weil es gibt nämlich klare Vorteile gegenüber einer Anstellung und das ist für, also der größte Punkt ist ganz klar das Thema Freiheit, Einkommen und teilweise auch der steuerliche Aspekt, also Thema Einkommen. Du hast in der Regel als freier Handelsvertreter einen höheren Provisionssatz im Vergleich zu den Angestelltenvertrieblern. Ist ja auch klar, ne? Ich meine, die Angestelltenvertriebler, die kriegen irgendwie mehr Sicherheit über das Fixgehalt, was natürlich auch total gering ausfällt. Aber trotzdem, ne? Ich sag mal, 2000 Euro Fixum ist besser als 0 Euro Fixum. Also das ist klar. Und die haben da meistens auch noch ein Auto, eine Tankkarte. Selbst wenn die irgendwie eine 1% Versteuerung oder diese Steuerregelung haben, ist das trotzdem eine gewisse Sicherheit, die es mit sich bringt. Die müssen nicht für Inspektionen bezahlen, nicht für Sprit und so weiter und so fort. Ja, also das ist ganz klar das Thema Einkommen, weil wenn du eine leistungsorientierte Person bist, dann holst du ja das meiste aus deiner Provision raus und je höher der Provisionssatz ist, desto mehr wirst du auch am Ende verdienen. Ne? Also das ist zum Beispiel ein sehr ausschlaggebender Punkt für mich gewesen, dass ich gesagt habe, wie kann ich eigentlich noch mehr aus meiner Zeit rausholen? Und das war zum Beispiel eins der Dinge, ja, die für mich sehr attraktiv waren an dieser freien Handelsvertreter-Struktur. Ne? So, dann das Thema Freiheit. Und jeder, der hier schon länger reinhört, der weiß, dass ich ein absolut freiheitsliebender Mensch bin. Ich packe es gar nicht, wenn mich irgendwer versucht, in irgendeine Struktur zu pressen, weil ich weiß, dass ich leistungsbereit bin. Ich brauche keinen Controlletti, der irgendwie hinter mir steht und sagt, du musst das und das und das und das machen. Ich brauche nur jemanden, der mir so ein bisschen den Kurs angibt, aber das Schiff, das möchte ich selber steuern. Ne? Also so würde ich das vielleicht metaphorisch auf jeden Fall umschreiben. Also du entscheidest in der freien Handelsvertreter-Anstellung. Natürlich hast du auch deine Pflichten, da kommen wir auch nochmal zu, aber trotzdem im Kern entscheidest du, wann du arbeitest, von wo du arbeitest und wie du deinen Tag strukturierst. Und an der Stelle schöne liebe Grüße aus Barcelona. Ich habe zum Beispiel alle meine Sachen gepackt und bin alle paar Monate mal für ein paar Wochen hier, habe hier auch schon meinen Zweitwohnsitz und alles und bin trotzdem, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich habe letztes Jahr mein zweitbestes Jahr meiner ganzen Vertriebskarriere gehabt und war insgesamt 3 Monate im Ausland, habe unzählige Urlaube gemacht, habe auch nur, also in Anführungsstrichen, 4 Tage die Woche gearbeitet, aber die 4 Tage haben sich dann ein bisschen anders gestaltet natürlich. Aber das hat mir zum Beispiel diese Freiheit gegeben durch diese Handelsvertreter-Regelung oder das Verhältnis auch, was ich im Angestelltenverhältnis niemals bekommen hätte. Ne? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, für den ich mich immer und immer wieder entscheiden würde. Und dazu kommt dann auch noch der steuerliche Aspekt dazu, weil du kannst natürlich, wenn du in einem selbstständigen Verhältnis bist, ist ja klar, viel mehr geltend machen als im Angestelltenverhältnis. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, ja, diese Vorteile kommen halt nicht einfach so, sondern du bezahlst die immer mit Verantwortung und mit einem höheren Risiko, was einhergeht. So, und damit du dieses Risiko abwägen kannst und für dich auch ja darüber nachdenken kannst, würde so eine freie Handelsvertreterregelung zum Beispiel für mich in Frage kommen, wäre das etwas, was mir irgendein Upgrade für mein Leben gibt, habe ich mal darüber nachgedacht, welche persönlichen Voraussetzungen ich als wichtig und auch richtig erachte, um diesen Schritt in die freie Handelsvertreterregelung zu gehen. Also der erste Punkt ist, ich muss auf jeden Fall sagen, nicht jeder ist für dieses Modell gemacht, weil es einfach bestimmte Sachen gibt, mit denen man leben muss. Also der erste Punkt ist zum Beispiel, bist du eine Person, die sich selbst motivieren kann. Ja, also da ist niemand, der dir sagt, hey, hast du heute schon akquiriert? Hast du das gemacht? Hast du dies gemacht? Wann hast du angefangen zu arbeiten? Wie viele Anwahlversuche hattest du? Klar, du bewegst dich irgendwo schon im Rahmen. Also ich habe trotzdem natürlich auch meine Abstimmungen, die ich habe. Ich habe auch meine Projekte, an denen ich mitarbeite, sind so bestimmte Medienkampagnen oder so, die wir dann pushen, ne, wo ich dann auch mitarbeite, aber im Grunde genommen steht in meinem Vertrag nicht, so und so oft im Jahr musst du das und das erreichen, ansonsten kicken wir dich raus, ja, so jetzt salopp gesagt, ne, sondern es ist trotzdem so, dass am Ende, und das ist halt der riesige Vorteil, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich keine Kohle, aber dann macht das Unternehmen auch keinen Verlust mit mir, weil ich habe ja praktischerweise, also jetzt ehrlicherweise gesagt, verursache ich keine Kosten für das Unternehmen. Das heißt, die tragen kein Risiko. Es ist natürlich was ganz anderes bei einem Unternehmen, die angestellte Vertriebler haben, die ein Auto bezahlen, die Tankkarte bezahlen. Selbst wenn du da diese 1%-Regelung hast, ne, trotzdem sind es laufende Kosten, die du hast, die IT, die dahinter steckt und so weiter und so fort. Ne? Also und deswegen, also Selbstmotivation, ich würde sagen, jeder, der im Vertrieb arbeitet und das auch ernsthaft angeht, kann diesen Punkt eigentlich erfüllen, ja, sich selbst zu motivieren, weil du willst ja das Maximalste aus deiner aus deinem Vertriebsjob rausholen. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich auch etwas, was jeder Vertriebler mitbringt, ist die Frustrationstoleranz, ja, und aber das meine ich aus dem Punkt, wenn wir die Handelsvertreterbrille jetzt mal aufsetzen, sehe ich das nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Also gerade am Anfang brauchst du in der Handelsvertreteranstellung eine gewisse Frustrationstoleranz, weil es wird nämlich Phasen geben, da läuft es nicht so, wie du dir vorstellst, und da darfst du nicht direkt die Nerven verlieren, weil du hast kein Sicherheitsnetz, sondern du musst wirklich klaren Kopf bewahren und dieses Ziel vor Augen behalten, selbst wenn es am Anfang nicht so klappt, du auf Empfehlungen oder sowas gehst, dir versuchst, ein Netzwerk aufzubauen, in die Akquise reingehst und da kein Umsatz bei rauskommt, dann musst du wirklich kühlen Kopf bewahren und weiterhin deine Schritte verfolgen, die du dir gesetzt hast für deine Akquise, ne? Also vor allem, wenn das Geld noch nicht stimmt. Das ist so, so, so wichtig. Und das geht eigentlich auch mit dem dritten Punkt einher, den ich als persönliche Voraussetzung definiert habe. Und das ist der finanzielle Puffer. Also wenn du nämlich jeden Monat darauf angewiesen bist, dass sofort irgendwie Umsatz reinkommt, dann triffst du ganz andere Entscheidungen und meistens nicht die besten. Du arbeitest unter Druck, du verhandelst schlechter, der Kunde merkt, dass du unter Druck bist, springt dann vielleicht eher von einem Deal ab. Du bist nicht so ehrlich in der Beratung, weil du natürlich selber an deine Sicherheit denkst, ja. Und das ist einfach alles ziemlich Käse. Deswegen, wenn du diesen Schritt in die freie Handelsvertretung gehen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ja, mit einem finanziellen Puffer zu rechnen, dass du zum Beispiel sagst, okay, 3 Monate, vielleicht auch 6 Monate, habe ich was beiseite oder kann halt von gewissen anderen Einkommensquellen leben, ohne mich jetzt komplett darauf zu stürzen. Wenn du es komplett schlau machen möchtest, das hat zum Beispiel, ich arbeite in der Medienbranche und bei mir ist es wirklich gang und gäbe, dass vor, ich glaube, 15 Jahren oder 10 Jahren sogar noch sehr, sehr viele, ja, Handelsvertreter einfach da waren. Und ich habe einen Kollegen, der hat als Angestellter angefangen, der hat sich aber immer und immer wieder mit den freien Handelsvertretern ausgetauscht, der fand das schon immer sehr spannend und der hat dann quasi den Plan verfolgt, er baut sich jetzt im Angestelltenverhältnis seinen Kundenstamm auf, damit er dann wechseln kann. Und das ist ihm dann so nach 2-3 Jahren gelungen, der hat sich da auch nicht beeilt, sag ich mal, ne, aber das ist ja einfach die perfekteste Ausgangslage, ne, also wenn du diese Möglichkeit hast, erstmal im Angestelltenverhältnis irgendwo anzufangen und dir das alles aufzubauen und danach in dieses selbstständige Verhältnis wechseln kannst, dann ist das die beste, also das ist die schlauste, beste und sicherste Möglichkeit auf jeden Fall auch für dich. Und das solltest du auch mit einkalkulieren. Also das meine ich halt mit finanziellen Puffer auch. So, der vierte Punkt, den du mitbringen musst als persönliche Voraussetzung, ist definitiv auch die Struktur. Also wenn du dir selbst nämlich keine Struktur geben kannst, dann wird es wirklich extrem schwierig, weil dich keiner kontrolliert. Du musst nicht irgendwie zu Team-Meetings oder so anwesend sein, erscheinen. Das ist denen, also du bist Selbstständiger im Unternehmen. Das heißt, du musst dir immer wieder die Fragen stellen, wann arbeitest du, welche Akquiseziele hast du, wie gehst du deine Kontakte an, wie baust du dir deine Pipeline auf. Du wirst zwar einen Rahmen bekommen, in dem du dich bewegen kannst, also irgendwelche Vorgaben vom Unternehmen, Aber die Struktur dafür, die musst du dir selber aufbauen. Wenn du ein kompletter Chaot bist, dann kann vielleicht diese freie Handelsvertreter-Regelung für dich echt schwierig sein, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Du musst dir selbst in den Arsch treten können, ne? Und du musst dich selbst kontrollieren können und dir selbst diesen Plan irgendwie aufbauen und dich innerhalb dieser Struktur bewegen. Und da kommen wir eigentlich auch schon fließend zum letzten Punkt, und zwar das Thema Selbstdisziplin. Du musst an deinen Aufgaben dranbleiben, dir selbst deine Ziele setzen, konstant an diesen arbeiten, weil je weniger auf dich geschaut wird, desto mehr musst du dich selber kontrollieren, ehrlich reflektieren und auch verbessern können. Und das ist eigentlich auch etwas, was jeder gute und sehr gute Vertriebler mitbringen sollte, und zwar dieses Thema Selbstdiszipline, sich selber pushen können, kontrollieren können, ehrlich zu sich sein, die Verantwortung nicht abwälzen, hier der Kunde war blöd, die haben nicht gekauft, läuft gerade nicht, Sommerflaute, Winterflaute, bla bla bla. Aber im Angestellten, also im selbstständigen Verhältnis, hast du das natürlich noch klarer schwarz auf weiß, und da musst du einfach verdammt ehrlich zu dir sein und ja, dich selber pushen können, weil das da erst recht keiner für dich erledigen wird, ne? Also zusammenfassend kann ich sagen, persönliche Voraussetzungen, die ich als wichtig erachte, um diese Entscheidung treffen zu können, ist das was für mich oder nicht, ist Selbstmotivation, Frustrationstoleranz, finanzieller Puffer oder zumindest dieser Plan der finanziellen Sicherheit, Struktur und Selbstdisziplin. Ne? Und das Thema finanzieller Puffer und finanzielle Sicherheit möchte ich nochmal aus einem Aspekt detaillierter beleuchten, und das ist das Thema, wenn du jetzt irgendwo als freier Handelsvertreter anfängst, und das Unternehmen dir keinen Kundenstamm übergibt, dann startest du wirklich bei Null. Und das muss dir wirklich bewusst sein, und du musst einen Plan haben, was mache ich denn jetzt, um mir mein Netzwerk aufzubauen und meine Kunden überhaupt zu finden, ja? Und das passiert tatsächlich relativ oft irgendwie im Versicherungsvertrieb und Finanzvertrieb, wo du irgendwie erstmal irgendwo anfängst, ja? Und dann baust du dir Stück für Stück deinen Kundenstamm auf, und dann kommen dann irgendwie wiederkehrende Provisionen, Fälle und die Empfehlungen dann ganz von alleine rein und so weiter, ja? Aber wenn du bei Null startest, dann musst du auf jeden Fall diesen Plan haben, okay, welche Schritte unternehme ich, um mir Stück für Stück meinen Vertrieb aufzubauen, ja, meinen Kundenstamm. Und deswegen kannst du zum Beispiel überlegen, ehemalige Kollegen, Kunden, Kontakte aus deiner Branche, also da steckt oft viel mehr Potenzial drin, als man denkt. Und an der Stelle, ja, ich weiß, man hat schon das ein oder andere schlechte Mal gehört, irgendwie einer hat sich selbstständig gemacht im Finanzvertrieb bei irgendeiner fragwürdigen Bude, Namen nenne ich jetzt nicht, aber da ist so ein Fragezeichen, ne, dass man irgendwie ja in irgendeinen Vertrag reingeschrieben wird, irgendwie hier kommen wir, ne, wir sind ja gut befreundet und so, und man wurde dann nicht so richtig beraten, und im Endeffekt hat man irgendein Altersvorsorgepaket unterschrieben, was einem kaum Vorteile bringt, aber wo der eine Provision mit verdient hat, und der fragt dich dann, hey, willst du das nicht auch machen, und so wird dann dieser Strukturvertrieb aufgebaut, ja. Das sind natürlich so Sachen, klar ist man damit vorsichtig oder vielleicht schon irgendwie negativ behaftet oder so, aber wenn du einen ehrlichen, ich sag mal, ja, einen ehrlichen Gedanken hast und dich auch mit der Materie beschäftigst, auskennst, dich für Versicherungen interessierst und jetzt dein kleines Versicherungsbüro in München oder sowas aufbaust, dann machen es tatsächlich viele nicht, dass sie es nicht kommunizieren. Also sie machen sich selbstständig und keiner weiß es, ja. Sprich doch darüber, also nicht aufdringlich, sondern einfach klar und transparent, ja, dass du einfach mal der Familie oder auch deinem Netzwerk mal, also mit Netzwerk meine ich irgendwie Bekannte, Freunde oder so, sagst, hey, ich habe jetzt ein Versicherungsbüro, also falls ihr mal irgendwas braucht oder so, ja, Kfz-Versicherung oder wir vergleichen mal irgendwie Versicherung, dies, das, jenes, dann wird der ein oder andere sicherlich sagen, hey du, warum denn nicht, schau doch mal gerne drüber, und dann schauen wir, ob ich mich vielleicht umversichern kann oder anders versichern kann, anders aufstellen kann, ne? Also das ist auf jeden Fall so der erste Schritt, den man machen kann, um sich hier einen Kundenstamm aufzubauen. Dann ist natürlich auch ein riesiger Hebel alles so, was in die Richtung Business-Netzwerk, LinkedIn auch geht, also nicht im Sinne, ich poste jetzt irgendwas und hoffe, dass jemand kauft, sondern als Beziehungskanal, also Austausch, Kommentare, Gespräche, das ist das, was am Ende tatsächlich wirklich funktioniert und zu einem nachhaltigen Aufbau führt, ja. Und zum Beispiel auch der Punkt Unternehmernetzwerke, also BNI gibt es in jeder Stadt, ist das größte Business-Netzwerk auf der ganzen Welt, und die sind ja dafür da, vor allem für so regionale Dienstleistungen, wenn du dein kleines Büro irgendwo eröffnest, ja, dass man sich da halt unterstützt und die richtigen Kontakte vermittelt. Aber dir muss natürlich bewusst sein, so etwas passiert nicht von heute auf morgen. Die Leute müssen dir erstmal vertrauen. Du musst immer wieder dich zeigen, natürlich auch daran interessiert sein, Geschäft zu vermitteln und so. Das ist keine einseitige Beziehung, ist es ja nirgendwo, ne? Aber ich habe tatsächlich auch, ich war auch 2 Jahre in so einem Unternehmernetzwerk und ich habe auch ja einige gesehen, die da reingekommen sind, irgendeinen Pitch geliefert haben, dann dachten alle, kaufen da jetzt und sich nie wieder blicken lassen haben. Das kommt natürlich nicht gut an und da wirst du auch keine nachhaltigen Beziehungskanal mit aufbauen. So, ich denke, dieses Thema haben wir auf jeden Fall auch besprochen. Es kommt halt immer extrem drauf an, wo du startest, in welcher Branche. Aber ich denke, dass du hier auch, also wenn du da jetzt irgendwie noch Inspiration brauchst, was Akquisekanäle oder sowas angeht, dann hör hier gerne in andere Folgen rein. Da habe ich wirklich zu Genüge Folgen aufgenommen, die dir dabei helfen, Inspiration für deine Akquise-Strategie zu tanken. Ich möchte hier noch, bevor wir zum Schluss der Folge jetzt so langsam kommen, auf einige sehr, sehr wichtige Sachen hinweisen, die du unbedingt beachten musst, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ja, und das ist das ganze Thema Finanzen und Organisation. Total viele, und ich war auch, Gott sei Dank nicht lange, aber ich bin reingestartet. Und da muss ich echt sagen, da hätte ich vielleicht von meiner Steuerberatung einen Tacken mehr erwartet, dass man mich darauf hinweist, was denn überhaupt alles auf mich zukommt. Ne? Dass man zum Beispiel dieses Thema Steuerrücklagen, weil das funktioniert in der Selbstständigkeit anders. Sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, einfaches Rechenbeispiel, du hast in einem Monat 10.000 Euro Provision verdient. Diese 10.000 Euro sind aber lange nicht das, was auf deinem Gehaltszettel steht, weil diese 10.000 Euro, wenn du das ja jetzt 12 Monate hast, hast du in einem Jahr 120.000 Euro Provision verdient. Du machst eine Einkommensteuererklärung, beziehungsweise dein Steuerberater macht eine Einkommensteuererklärung und dann wird geschaut, wie viel Gewinn hast du denn mit diesen 120.000 gemacht, abzüglich deiner Ausgaben. Und das musst du dann auf einmal versteuern. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der vielen Influencer da draußen gar nicht bewusst war, YouTubern, ja, die irgendwie das Geld auf den Kopf gehauen haben und dann kam das Finanzamt um die Ecke mit einer 6-stelligen Nachzahlung. Ja, das hat denen das Genick gebrochen, ja. Und das sind auf jeden Fall Themen, die man beachten muss. Also ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich von jedem Gehalt, was reinkommt, kategorisch direkt 30% zur Seite lege auf ein Unterkonto und das als meine Steuerrücklage bilde. Ja, und ich weiß, es schmerzt, dass dann da irgendwie 3.000 Euro, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du verdienst 10.000 Euro Provision, 3.000 Euro sind einfach nicht mobil, ich sag mal, für weiteres Wachstum, für weitere Investitionen, die du rangehst, oder die liegen einfach auf dem Konto und sind ready dafür, dass sie dann ja in einem Jahr abgebucht werden. Ja, das ist frustrierend, aber so ist es halt einfach in Deutschland. Ja, und wie gesagt, darauf muss man auf jeden Fall gefasst sein, kannst gerne auch mit 40-50% rechnen, aber ich persönlich fühle mich mit 30% am wohlsten, weil das trotzdem noch dann, also genug Geld übrig bleibt, mit dem ich arbeiten, wirtschaften kann. Und genau, also damit, wie gesagt, das habe ich mir sehr gut aufgebaut. Und das andere Thema ist definitiv auch, dass du beachten musst, dass du andere Fixkosten hast, also auf einmal. Ja, du hast zum Beispiel die Krankenversicherung, die davor beim Arbeitgeber ja zur Hälfte übernommen wird und auch nur zu einem bestimmten Satz, selbst wenn du im Steuerspitzensatz bist, gehst du ja nicht über diese Grenze, ne? Also ich glaube, das sind dann 500 Euro oder so oder 400 Euro, die dann, wenn du in der gesetzlichen bist, die dann von deinem Gehalt abgezogen werden, ne? Also als sozusagen Brutto-Sozialabgabe, keine Ahnung, wie man das nennt, ja? Und die Hälfte bezahlt dein Arbeitgeber. Und wenn du dich selbstständig machst und dann zum Beispiel in der gesetzlichen bist und du über 5.000 Euro, was jetzt erstmal, also ist jetzt dich keine mega krasse Summe, ja? 5.000 Euro pro Monat verdienst, dann setzt dir die Krankenkasse diesen Höchstbetrag an und dann sind das einfach plus Pflegeversicherung 1.200 Euro, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die du jeden Monat für die Krankenkasse abdrückst. So, und dann rechnen wir jetzt mal, sagen wir mal, 10.000 Euro ist ein super Monat, gute Provision, davon gehen 30% ab, 1.200 für die gesetzliche Krankenversicherung und für Rentenversicherung, zum Beispiel private Altersvorsorge, musst du dich ja auch noch kümmern, weil du zahlst ja als Selbstständiger nicht in die gesetzliche Rente ein. Ja? Und das sind alles so Sachen, die muss man sich überlegen, weil das ein Gesamtbild ergibt. Also für mich persönlich, ich habe das dann auch durchkalkuliert, mir dieses Gesamtbild aufgestellt. Und trotzdem sind die Vorteile auf der anderen Seite haben überwogen mit der Flexibilität, mit der Freiheit, die ich habe, mit dem höheren Provisionssatz. Das ist für mich alles rentabler, als weiterhin im Angestelltenverhältnis zu sein. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, die muss man wirklich beachten und sich im Klaren sein. Du hast höhere Fixkosten, du hast mehr Risiko, du hast weniger Sicherheit. Und wenn du eher so der Typ bist, der, ja, diesen sicheren Schritt braucht, weil du hast zum Beispiel ein Eigenheim finanziert, du hast eine Familie, die du versorgen musst, ja, Neugeborenes, keine Ahnung, ja, ist ja auch völlig egal oder du bist einfach nicht der Typ dafür, dann würde ich eher von so einer freien Handelsvertreter-Regelung absehen, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Also, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden und an der Stelle holt euch bitte, bitte, bitte einen Steuerberater. Ja, der wird euch jeden Monat auch was kosten für die Buchhaltung, die ihr macht. Aber es lohnt sich, weil ihr seid hier auf der sicheren Seite. Da ist das Finanzamt auch deutlich entspannter mit, hinterfragt nicht ich will noch nicht mal hier in diese Grauzonenrichtung oder sowas gehen, ja. Aber ich war auch mal selbstständig ohne Steuerberater und da hattest du so viele Popelnachfragen, die dann gekommen sind, wo ich mir dachte, boah, ich spare mir diesen Kopfschmerz einfach, mach das mit einem Steuerberater, hab vielleicht ein bisschen mehr Ausgaben, aber dafür ist es sauber, das Finanzamt kommuniziert direkt mit dem Steuerberater und ich bin dann eigentlich nur noch die überprüfende Instanz und hol mir die ein oder andere Beratung auch nochmal von meinem Steuerberater und gut ist. Ne? Also das sind auf jeden Fall alles sehr, sehr wichtige Sachen, die ich an der Stelle auch nochmal transparent kommunizieren wollte, weil das für mich persönlich am Anfang gar nicht so extrem klar war. Ne? Und ich mir an der Stelle einfach nochmal so ein bisschen mehr Information und Beratung gewünscht hätte. So, und als letzter Punkt, den ich sowieso jedem empfehlen kann, das hat noch nicht mal was mit der Selbstständigkeit zu tun, aber wird umso wichtiger, wenn du selbstständig bist, dass du deine Fixkosten im Blick hast. Also ich zum Beispiel habe eine Tabelle, in der ich private und berufliche Ausgaben gegliedert habe und ich passe diese immer wieder an, sobald irgendwas Neues dazukommt oder sich ändert, weil so kann ich nämlich mit meinem Einkommen sehr gut wirtschaften und habe auch immer wieder meine Fixkosten im Überblick, die ich optimieren kann. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich letztes Jahr unglaublich an die Hand genommen habe, weil es mir wichtig ist, wenig Verbindlichkeiten zu haben. Und man sagt im Business auch immer so schön, Focus auf Cashflow oder Cashflow is King. Ja? Also je mehr grüne Zahlen du schreibst, desto besser kannst du in dein Business investieren, desto mehr kannst du dir leisten im Leben. Ja. Und Handelsvertreter sind ja nichts anderes als Solo-Selbstständige. Und je besser dein Cashflow ist, desto besser läuft es auch für dich. Ne? Also das kann ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Und ja, hilft einem dabei, den Überblick zu behalten und ja, auch auf Sachen zum Beispiel hinzusparen. Ganz wichtig, ne? Dass man zum Beispiel auch ein bisschen weniger abhängig ist von diesen ganzen Krediten und Banken und bla bla bla, die am Ende auch nur Geld mit dir verdienen. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, ja, der wichtig ist, seine eigenen Finanzen im Blick zu haben. Also, sowohl beruflich als auch privat. So, also im Grunde genommen waren das alles die Punkte, die ich unbedingt ausführen wollte und angehen wollte, was das Thema freie Handelsvertreterregelung angeht, damit wir das Ganze nochmal so ein paar Sätzchen zusammenfassen. Also was wir uns heute angeschaut haben, ist definitiv, was freie Handelsvertreterregelung, was das bedeutet, was es für Vorteile mit sich bringt und vor allem auch für Nachteile. Für mich persönlich bedeutet, freie Handelsvertreterin zu sein, maximale Freiheit, aber auf der anderen Seite auch maximale Verantwortung für mein eigenes Leben, ja. Du brauchst Disziplin, Rücklagen, Struktur und die Fähigkeit, mit umsatzschwachen Phasen umzugehen und dieses Bewusstsein auch dafür, dass es vielleicht am Anfang nicht direkt anläuft und du keine kalten Füße bekommst. Das ist schon ein Schritt in die Richtung, ich gebe ein Stück Sicherheit auf, habe aber auf der anderen Seite viel mehr Gewinn, was mir in Aussicht gestellt wird. Wenn du also vorbereitet startest, dann kann es einer der stärksten Modelle im Vertrieb sein. Und wenn du unvorbereitet startest, dann wird es sehr schnell hart und kann sogar auch finanziellen Verlust bedeuten. Und genau dafür war die heutige Folge da, damit du eben diese Entscheidung abwägen kannst, vorbereitet bist oder dich vielleicht sogar erstmal nur informieren kannst. Gibt es sowas vielleicht in meinem Unternehmen auch? Manche nennen das auch gar nicht freie Handelsvertreter, sondern zum Beispiel eine Freelancer-Regelung oder so, was es am Ende des Tages ja auch nichts anderes ist, nur halt ein bisschen moderner, ne? Und wie gesagt, also für mich persönlich war es mit einer der besten Entscheidungen, weil es mir einfach maximale Flexibilität, Freiheit gibt und ich einfach der Typ dafür bin, dass es mir sowieso immer extrem, dass es mich einfach genervt hat, wenn mir jemand, wie gesagt, so ein Controlletti die ganze Zeit gesagt und vorgeschrieben hat, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich bin leistungsbereit und das braucht mir keiner erklären. Ich möchte den Kurs wissen, ich möchte diese Abstimmung haben, ich will das auf Augenhöhe haben und ich will mich nicht wie so eine Schachfigur irgendwie hin und her schieben lassen. Das ist für mich ein ganz komisches Gefühl. Und eins meiner Top 3 Werte ist definitiv Freiheit. Und deswegen ist das für mich persönlich das richtige Modell. Na gut, also das kann ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dazu beigetragen hat, euch diesen Ausblick oder diese Variante im Vertrieb nochmal näher zu bringen, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, hast du schon mal darüber nachgedacht, in die selbstständige Vertriebsregelung zu gehen, ob Freelancer-Basis oder freie Handelsvertreterregelung? Würde mich total interessieren, schreib es gerne als Kommentar hier unter diese Folge oder schreib mir auch super gerne eine Nachricht bei LinkedIn oder Instagram, damit wir mal in den Austausch gehen können. Ja, genau, okay, dann, ich wünsche euch super, super viel Erfolg, Spaß auch, vielleicht auch viel Erfolg beim Abwägen, Nachdenken, ob dieses Modell für euch interessant ist und ich wünsche wie immer eine sehr erfolgreiche Woche. Wir hören uns bald, eure Helena, bis dann, ciao, ciao.